Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Daniel Buß. Hallo.
Hallo, hallo.
Achtung, steifes, bürokratisch klingendes Wort jetzt. Der 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Ich habe es geschafft. Ja, der ist seit dem 1. Mai in Kraft. Wir dröseln jetzt auf, was das bedeutet. Grundsätzlich kann man ja sagen, der enthält das Regelwerk für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der neue Vertrag wurde von den Verlegern als ganz großer Kompromiss gefeiert. Die haben ja ein Problem mit den Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Netz. Jetzt klingt dieser neue Kompromiss aber irgendwie doch eher dünn. Nämlich, Öffentlich-Rechtliche dürfen nicht mehr so viel Text auf ihre Seiten stellen. Was heißt das, Daniel?
Also ja, dieser große Kompromiss zwischen Verlagen und Sendern sieht vor, dass sich die Angebote der Sender von den Portalen der Zeitungen und Zeitschriften unterscheiden müssen. Audio und Video klar im Vordergrund stehen muss, wie es heißt. Und da hat sich über Monate schon etwas getan, vor allem viele Seiten der ARD. Allen voran das WDR, aber zum Beispiel auch vom SWR und auch Tagesschau.de sehen zunehmend anders aus. Auf den Startseiten sind größere Bilder zu sehen. Hinter den Audios und Videos liegen und die starten zunehmend auch direkt auf den Startseiten, wenn man sie anklickt.
Also alles gar nicht so revolutionär.
Nee, also die Sender werden allein schon aus Gründen der Barrierefreiheit weiter ihre Beiträge auch in Textform anbieten können, auch wenn Texte ein bisschen versteckt werden. Sie bleiben erlaubt, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, Texte spielen aus einem ganz anderen Grund ohnehin immer weniger eine Rolle auf öffentlich-rechtlichen Portalen. Die Sender brauchen ihre Leute, um zusätzlich zu den eigentlichen Programmen, insbesondere Videoinhalte zu produzieren für soziale Netzwerke. Und genau hier bekommen sie mit den neuen Spielregeln fürs Netz auch größere Freiheiten. Da gibt es förmlich eine Zeitenwende.
Würdest du denn sagen, dass das dann die eigentliche große Veränderung ist, die mit dem Vertrag einhergeht?
Ja, absolut. Bisher ist es ja formal so gewesen, wenn die Sender etwas auf Facebook, YouTube, Instagram oder auch auf Spotify geben wollten, dann musste das auch in den klassischen Kanälen laufen, konnte also nur eine Auskopplung sein, hat sich nicht immer dran gehalten, muss man sagen, aber das war der Grundsatz. Seit diesem Monat dürfen die Sender sogenannte Drittplattformen auch mit exklusiven Inhalten bespielen, also mit Formaten, die nur dafür entwickelt werden. Das war allein Funk bislang erlaubt, dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Jetzt dürfen es alle Sender, das Deutschlandradio, die Landesrundfunkanstalten der ARD, das ZDF. Das ist auch etwas, das sich die Intendanten vor allem von ARD und ZDF über Jahre gewünscht haben, weil sie gesehen haben, dort auf den Plattformen sind die Nutzer, also müssen wir dahin. Dafür bekommen sie aber nicht mehr Personal, also müssen sie es woanders einsparen. Und das machen sie im Zweifel bei den Texten. Das ist in einigen Häusern klar zu erkennen.
Das klingt ja erstmal nach einer logischen Entwicklung. Wie bewertest du das?
Naja, also ich finde an dem Argument, wir müssen mit unserem öffentlich-rechtlichen Inhalt dorthin, wo die Nutzer sind, ist natürlich etwas dran. Andererseits die Strategie, dafür noch stärker auf die großen amerikanischen Tech-Plattformen zu gehen, sehe ich auch ambivalent. Die Privatsender etwa kritisieren diesen, wie sie es bezeichnen, medienpolitischen Freifahrtschein. Facebook und YouTube würden mit öffentlich-rechtlichen Geldern noch attraktiver gemacht. Ich finde auch das nachvollziehbar, also das öffentlich-rechtliche die Plattform, über deren Marktmacht sie ja auch ständig selbst fluchen, die Intendanten, mit ihren Inhalten, für die Facebook und YouTube gar nichts bezahlen müssen, immer größer und größer machen.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was die Verleger freut, was Privatsender fürchten. Aber was ist denn bitte schön mit den Nutzern, also die Inhalte konsumieren?
Also es gibt ja zweifellos einen Boom, sowohl was Audios angeht, wir merken das ja auch selbst beim Stichwort Podcast, als auch bei Videos, da muss man nur einen Blick auf Facebook werfen. Aber gerade den Boom von Videos auf Facebook muss man auch hinterfragen, dass Videos dort so eine Rolle spielen. Das ist ja auch hausgemacht von den Programmierern über Veränderungen im Algorithmus und auch indem sie Videos eine eigene Rubrik verpasst haben, Watch genannt. Die hat in der neuen Version der Facebook-App seit ein paar Tagen auch einen noch prominenten Platz. Facebook pusht also Video vor allem selbst. Das ist ganz einfach der neue Markt für Werbung. Bewegtbild bringt mehr Geld. Da geht's ums Geschäft.
Und was ist mit den Texten?
Also die bleiben gefragt, das zeigen viele Erhebungen, mit denen hat sich unter anderem Juliane Leopold intensiv beschäftigt. Ich habe einen Ausschnitt aus einem Interview mitgebracht, das ich mit ihr schon Anfang 2018 geführt habe. Das Kuriose ist ja, dass Leopold, die erste Chefredakteurin von BuzzFeed in Deutschland war und damals freie Beraterin, inzwischen auf Tagesschau.de unterwegs ist. Sie leitet die Redaktion, das von den neuen Regeln ja betroffen ist, dieses Portal. Und Und was sie damals zu sagen hatte, das bleibt gültig. Also auf die Frage, wie richtig es denn ist, der ARD Texte verbieten zu wollen, verwies sie darauf, dass Videos, zumindest abseits von Breaking News, gerade bei Nachrichten gar nicht so Priorität hätten.
Da gibt es zum Beispiel eine Studie vom Reuters-Institut an der Universität in Oxford, die sagt, dass 3 von 4 Leuten, die auf eine Nachrichtenwebsite gehen, sich nie mit Video auseinandersetzen, das überhaupt nicht mal angucken. 75%. Jetzt eine andere Studie aus dem Jahr 2016 vom Pew-Institut in den USA. Das sagt, dass auch junge Menschen zum Beispiel, was man ja denken würde, dass sie sich dann eher mit Bewegtbild auseinandersetzen, das auch nicht machen, wenn es um Nachrichten geht.
Sagte Leopold jedenfalls, als es als über den Telemedienauftrag noch heftig gestritten wurde. Und ich sehe da noch ein ganz anderes Risiko, wenn Redaktionen gezwungen werden, immer stärker im Netz nur auf Audiovisuelles zu setzen und das auch noch in sozialen Netzwerken. Gut möglich, dass das auch journalistische Entscheidungen verändert.
Inwiefern?
Na, in sozialen Netzwerken sind die Statistiken noch genauer als auf klassischen Webseiten. Man sieht bei den Videos auf die Sekunde genau, wo erste Nutzer aussteigen und sowieso was läuft und was nicht. Und dann sind da noch die Algorithmen. Das Risiko ist, dass Redaktionen sagen, wenn wir dort Erfolg haben wollen, dann nehmen wir nur Inhalte und Formen, die dort auch gut laufen und ignorieren dafür andere. Schlimmstenfalls lassen sich Journalisten dann von den Plattformen diktieren, was sie auf ihre Agenda setzen, um Erfolg zu haben. Man sieht das ja schon an den Zitatkacheln, den sogenannten, also Fotos mit ganz knappen Schlagzeilen auf Facebook und Instagram. Viel Inhalt ist da ja nicht.
Ja, wie wirkt sich denn das dann auf gesellschaftliche Debatten aus? Also viele Debatten laufen ja eben über das Netz, weil Inhalte dort geteilt werden. Können die Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie auf Audio und Video setzen, da dann überhaupt noch mithalten?
Das ist, denke ich, tatsächlich die ganz große Gefahr, eine Art Abwärtsspirale nach dem Motto, in sozialen Netzwerken laufen vor allem Häppchen-Journalismus und auf Videoplattformen wie YouTube opulente Dokus. Aber was ist mit dem, was dazwischen passiert, mit Recherchen und vor allen Dingen Diskussionen? Wenn über politische Entwicklung im Netz diskutiert wird, in Blogs, aber auch in Debattenbeiträgen auf Nachrichtenportalen und auf den Webseiten der Zeitung, dann wird vor allem auf Texte verwiesen. Texte werden zitiert, wer schreibt, der bleibt, sagt man ja auch. Auch wenn Nachrichtenagenturen zitieren, welcher Politiker was morgens in Radiointerviews gesagt hat, dann läuft das meist über die Transkripte, die morgens jemand in den Redaktionen produziert. Wenn das alles wegfällt, finden öffentlich-rechtliche Inhalte im politischen Diskurs kaum noch statt, fürchte ich. Und dann hätten auch die Verlage tatsächlich auf lange Sicht gewonnen.
Vielen Dank, Daniel Buß. Er hat uns die Konsequenzen aus dem 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag erklärt, der seit dieser Woche in Kraft ist. Mehr Infos dazu finden Sie auch auf unserer Seite, aufgeschrieben, zwinker, zwinker, im Netz, breitband.deutschlandfunkkultur.de.